Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Natascha Wodin ist fremd in der Welt und im eigenen Leben geblieben. Ihr Schicksal als Kind von Zwangsarbeitern hat sie auch in dem Roman über ihre Mutter mit dem Titel »Sie kam aus Mariupol« beschrieben. Dieser Roman machte die Schriftstellerin 2017 schlagartig berühmt.
Seit August wohne ich ganz hier. Ich habe Berlin verlassen. Hätte ich nie gedacht, dass ich aus Berlin mal weggehen könnte. Aber das Berlin, in das ich gezogen bin, 1993, das gibt's heute nicht mehr. Das ist eine ganz andere Stadt. Die übt auf mich keinen großen Reiz mehr aus. Also ich bin jetzt viel glücklicher hier am See und das ist mein Alterssitz sozusagen.
Aus dem großen Panoramafenster meiner Wohnung sah ich nichts anderes als den See.
Heißt es in Natascha Wodins Erfolgsroman von 2017, sie kam aus Mariupol.
Den ganzen Tag fühlte ich mich ein wenig betrunken vom ständigen Blick auf das blaue Wasser, das mir bodenlos erschien, von unendlicher kühler Tiefe, in der man nie zu sinken und zu trinken aufhören würde.
Naja, es ist eine kleine Wohnung am Schalsee in Mecklenburg. Der Schalsee war früher geteilt. Ein Teil gehörte zu Mecklenburg, der andere zu Schleswig-Holstein. Die Grenze ist 3 Kilometer weiter. Ich bin noch im einzigen ostdeutschen Teil. Das ist ein Biosphärenreservat der UNESCO. Uns kommt zugute, dass hier der Ort ein verbotener Ort war.
Hüterin des weinenden Feuers. Fremd in der Welt. Die Schriftstellerin Natascha Wodin von Stefan Bergholz.
Ein Besuch bei Natascha Wodin Mitte Januar 2024. 2,5 Stunden braucht es mit dem Auto von Berlin, eine knappe Stunde bis Hamburg. Am See ist es still, beschaulich, idyllisch. Ein Vogelparadies, Kraniche, Seeadler, Wildgänse, Röhricht und Bruchwald, Moorgebiete und ein See, der sich wie ein Meer ausbreitet. Die Region um den Schalsee gilt seit 2000 als Biosphärenreservat, eine Auszeichnung der UNESCO.
Ich bin ja ziemlich menschenscheu. Da waren keine Menschen, da war nur die Natur und da standen Häuschen. Also da war ich angekommen und hätte mir damals aber natürlich nicht träumen lassen, dass ich tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit letzter Lebensort werden würde. Ein Traumort, ja. Dann habe ich wieder mal Glück gehabt im Leben, den finden ja auch bei weitem nicht alle.
Natascha Wodin hat an diesem Ort ihren Frieden gefunden. Der Schreibtisch steht vor der atemberaubenden Fensterfront, daneben ein Esstisch, auch dieser mit Blick zum See und den mitunter schillernden Sonnenaufgängen. Der Trubel, der auf den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 folgte, die späte Entdeckung ihres Werkes, liegen hinter der Schriftstellerin wie ein Traum aus vergangenen Zeiten. Nun gilt es, in der Beschaulichkeit Bilanz zu ziehen.
Ich bin sehr glücklich über diesen Preis, weil ich glaube, dass er einem Buch gut dazu verhelfen kann, unter den Leser zu kommen. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele von den Ausmaßen der Zwangsarbeit im Deutschen Reich erfahren, von dem Schicksal der Millionen in der Kriegsindustrie, verschlissenen Arbeiter, die auch danach in der Regel kein Leben mehr gefunden haben.
So bedankte sich Natascha Wodin im Frühjahr 2017 für den Preis der Leipziger Buchmesse, der ihr für ihren Roman »Sie kam aus Mariupol« verliehen worden war. Eine ergreifende Spurensuche, auch für die Schriftstellerin selbst. So konnte sie das Schweigen über ihre Mutter, die eine Zwangsarbeiterin war, brechen.
Meine Mutter war eine von ihnen. Und sie hat gerade hier in Leipzig bei einem Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns gearbeitet. Sie würde sich wundern, wahrscheinlich sehr wundern, wenn sie hier auf der Messe ihr Konterfei sehen würde.
Seit dieser späten Auszeichnung lebt Natascha Wodin als freie Schriftstellerin in gesicherten Verhältnissen. 71 Jahre alt musste sie werden, um plötzlich auf der Bühne vor großem Publikum zu stehen und anschließend weltweit Erfolg zu haben. Sie blickt auf den stillen See und fragt sich immer noch, warum dieser Roman so erfolgreich geworden ist.
Ich habe den Deutschen wieder ein Schuldthema geschenkt. Die Zwangsarbeiter waren ja im kollektiven Bewusstsein eigentlich kaum vorhanden. Die hatte man vergessen. Es gab zwar einiges an Dokumentationen, aber während zum Beispiel der Holocaust ja auf irgendeine Weise fast täglich irgendwo in den Medien vorkam, kamen die Zwangsarbeiter überhaupt nicht vor im öffentlichen Bewusstsein.
Der Roman »Sie kam aus Mariupol« ist das Dokument eines zerrissenen, mörderischen Jahrhunderts. Faschismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, Stalinismus haben es geprägt. Wodins Roman ist sowohl fragende als auch verzweifelte und rührende Geschichtsschreibung. Auch Trauerarbeit. Dieses persönlich gehaltene Dokument einer Spurensuche ist ein todtrauriges Buch sowie Zeugnis eines Lebensgefühls. Auch der Nachkommen.
Meine Mutter hat mir das vermittelt, dass wir keine Chance haben gegen die Mächte, die walten. Dass wir wehrlos in eine Welt geworfen werden, die gegen uns ist. So ähnlich fühlen das, glaube ich, aber viele Russen und auch heute noch. Die Russen waren ja immer geknechtet und die haben dieses Ohnmachtsbewusstsein sehr stark ausgeprägt. Das nennt sich im Russischen Ablomowschina. Und Ablomow ist ja eine Figur von Gontscharow, der findet einfach alles sinnlos. Es führt alles zu nichts. Wir haben sowieso keine Chance. Auch schon deshalb, weil wir sterben müssen, weil am Ende eben der Tod steht. Das ist schon tief in die Russen eingeprägt.
Das Buch »Sie kam aus Mariupol« hat sich mittlerweile rund 150.000 Male verkauft. In 17 Sprachen wurde der Roman übersetzt. Nicht ins Russische, dafür aber ins Ukrainische. Doch der späte Erfolg hat keine Befreiung gebracht. Natascha Wodin trägt weiter an ihrem Schicksal, das ihr die Gegenwart verdüstert. Angst und Scham prägten ihr Leben.
Ich habe lange Zeit verheimlicht, dass ich Russin bin. Ich habe das immer verheimlicht. Und das ist ja mit dem Schweigen gemeint, das Verheimlichen, das Totschweigen. Ich habe mich sehr lange Zeit geschämt, sehr lange, bis 28 oder so, bis ich endlich erfuhr, was Russen überhaupt sind und was Deutsche sind. Das wusste ich bis dahin alles gar nicht. Es war wirklich eine furchtbare, mich immer begleitende Scham, Russin zu sein. Und ich habe immer gelogen. Ich habe immer gesagt, ich heiße Ursula Weller, weil man mich an meinem Namen immer sofort erkannt hat. Ne?
Mein Vorname spricht dafür, dass meine Eltern in Odessa bei meiner Tante Natalia Zuflucht finden. Natascha ist die Koseform von Natalia. Und ich vermute, dass meine Mutter mich aus Dankbarkeit nach dieser Tante benannt hat. Der scheuen, mädchenhaften Frau mit dem Ausdruck von Vergeblichkeit im Blick. Sie hat mir, ihrem ersten Kind, den Namen des letzten Menschen gegeben, unter dessen Dach sie in der Ukraine gewohnt hat.
Christine Glauning ist die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Seit 2006 ist das Areal mit den erhalten gebliebenen 6 Lagerbaracken ein Ort der Erinnerung. Was wissen wir bisher über die Zwangsarbeit?
Was die Zahl der Lager insgesamt anbelangt, muss man sagen, dass es Schätzungen gibt vom United States Holocaust Memorial Museum, dass es rund 42.000 Lager gegeben hätte im deutschen Machtbereich. Das heißt im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten. Die Mehrheit, also rund 30.000 Lager, waren für zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, also quasi die größte Gruppe. Und was die Zahlen der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen betrifft, wissen wir, dass rund 13 Millionen Menschen aus den besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit ins Reich verschleppt wurde. Und die größte Gruppe mit rund 8,4 Millionen waren Zivilisten, also Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder. Die zweitgrößte Gruppe waren 4,6 Millionen Kriegsgefangene und als dritte große Gruppe 1,7 Millionen KZ-Häftlinge.
Zahlen und Daten. Statistiken, die erst in den vergangenen 30 Jahren allmählich zusammengestellt worden sind. 45 Jahre lang herrschte zu diesem Thema eisiges Schweigen im Nachkriegsdeutschland. Die Forschung steht noch am Anfang.
Die Diskussion um die Entschädigung kam im Prinzip nach 1989, wo noch ungeklärte Fragen nach der Wiedervereinigung auf die Agenda kamen, also sprich auch noch ungeklärte Fragen von Reparation oder Entschädigung. Und es war relativ schnell klar, dass die Millionen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen bislang komplett vergessen wurden.
Komplett vergessen? Nicht ganz, muss man vielleicht sagen. Denn deutsche Bürokraten und deutsche Juristen wussten sehr wohl Bescheid und sorgten in den 45 Nachkriegsjahren in eisiger Eintracht für die Ablehnung von Entschädigungsanträgen. Dafür wurden gestanzte, gleichlautende Formulierungen gefunden. Christine Glauning spricht von Regelantworten.
Es sind Anträge gestellt worden und es gab dann vielfach die ablehnende Regelantwort mit der Begründung, Zwangsarbeit war eine Maßnahme zur Beseitigung des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels. Also das heißt, es gab kein Unrechtsbewusstsein, das sich eben auf allen Ebenen durchgezogen hat.
Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein. So brachte Hans Filbinger als Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Mai 1978 deutsches Volksempfinden zu jener Zeit exemplarisch auf den Punkt. Diese Schamlosigkeit führte immerhin kurz darauf zu seinem Rücktritt. Und die Scham der Zwangsarbeiter? Woher rührt diese Scham, von der Natascha Wodin spricht?
Die Scham hängt damit zusammen, dass sie nicht als NS-Opfer anerkannt waren, auch in ihren eigenen Ländern und natürlich auch durch das Täterland Deutschland im Grunde bis in das Jahr 2000 nicht offiziell als Opfer anerkannt waren.
Wut darüber wurde den entrechteten Zwangsarbeitern nicht zugestanden. Im Gegenteil, sie hatten weiter um ihr Leben zu kämpfen, sich vor Verfolgung und Tod zu fürchten. Und wer repatriiert wurde und in die Sowjetunion zurückkehren musste, wurde dort der Kollaboration mit dem Feind beschuldigt und als Vaterlandsverräter mit der Todesstrafe bedroht.
Ich habe fast bis zu meinem 6. Lebensjahr in so einem Lager für Displaced Persons gelebt.
In Baracken für jene Gestrandeten und Davongekommenen, die staatenlos und ohne Pass im Wartestand zubringen mussten, einer ungewissen Zukunft ausgesetzt. Auf engstem Raum gab es kein Privatleben, dafür Streit, Lärm und Gewalt.
Da gab es Mord und Totschlag natürlich, was man sich vorstellen kann, wenn Tausende von schwer traumatisierten Menschen auf einem Haufen in Baracken, wo eine Familie mit 2, 3 Kindern nur ein winziges Zimmer hat und dazwischen nur Holzbretter, man hört aus dem Nachbarzimmer jeden Seufzer. Da war die Hölle los, wirklich, daran kann ich mich erinnern. Immer furchtbar viel Krach, ich glaube, deswegen bin ich auch so geräuschempfindlich geworden. Dort gab es keine Verfolgung, wir waren ja unter uns.
Ihre Mutter nimmt sich das Leben, als Natascha Wodin 10 Jahre alt ist. Der Vater ist verschlossen, grob, gewalttätig. Über ihn verfasst die Schriftstellerin den Folgeroman »Irgendwo in diesem Dunkel«. In der Schule wird Wodin als Russenlusch verfolgt und verprügelt. Von jenen Kindern deutscher Eltern, die die Hetze durch Hitler und Goebbels nicht aus den Köpfen kriegen. Das Schreiben wird zu einem Ausweg.
Ich habe durch das Schreiben sehr viel kompensiert. In der Tat. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich eigentlich, ich gehe auch schon auf 80 zu, also ich brauche jetzt keine Turbulenzen mehr. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich hier an diesem stillen See wohne und arbeiten kann. Aber alles, was ich mir für das Leben gewünscht habe, früher als Jugendliche und dann auch noch lange danach, das habe ich alles versäumt.
Das Schreiben blieb weiterhin die Planke, an der ich mich festklammerte wie eine Schiffbrüchige. Zuweilen schenkte es mir Momente glücklicher Selbstvergessenheit. Aber alles, was ich inzwischen schrieb und veröffentlichte, war nur das Resultat meines tagtäglichen Scheiterns an meinem eigentlichen Stoff. Ich kannte schon den Titel des Buches, das ich schreiben wollte, aber für den Inhalt fand ich keine Worte. Die Nachkommen sollte ein Buch über die Kinder der Zwangsarbeiter werden, über solche wie mich, von denen noch nie die Rede war.
So enthüllt es Natascha Wodin im vergangenen Dezember erstmals in ihrem Erzählungsband »Der Fluss und das Meer«. Das Buch über ihre Generation ist bislang ein Projekt geblieben.
Die Kinder der Zwangsarbeiter, die gibt es irgendwie nicht. Die sind verloren, vergessen. Das sind alles Schreckensbiografien. Alles psychisch Kranke, Selbstmörder. Die Kinder der Zwangsarbeiter, die ich kenne, sind alles todunglückliche, zerstörte Menschen. Das hätte ich sehr gern noch erforscht. Aber das werde ich in meinem Leben nicht mehr schaffen. Es gibt keinerlei Material darüber, gar nichts. Das müsste ich alles aus mir selbst herausholen. Und da bräuchte ich sehr lange Zeit dafür.
Jahrzehnte ihres Lebens wird Natascha Wodin von Angstzuständen geplagt. Agoraphobie nennen das manche, Außenweltphobie. Unter Menschen hält sie es nicht aus. Sie igelt sich ein, schottet sich ab. Sie arbeitet als Dolmetscherin und sie schreibt. 1983, mit Ende 30, veröffentlicht sie ihr erstes Buch, Die gläserne Stadt. Der Verlag nennt das Buch einen großen erzählerischen Versuch über das Fremdsein. Sowohl in diesem Debütroman als auch in ihrem autobiografischen Folgeband von 1989, Einmal lebt ich, kommt das Wort Zwangsarbeit nicht vor. Damals wusste Natascha Wodin noch nichts vom Schicksal ihrer Eltern. Sie hatten es totgeschwiegen. Ihre Schulzeit ist so etwas wie ein Martyrium.
Die Russen waren schmutzig und die Russen waren böse. Es war das totale Feindbild. Ich wurde ständig verprügelt in der Schule. Ich war völlig ausgeschlossen. Wenn ich irgendwo hinkam, wo man mich nicht kannte, dann habe ich es tunlichst vermieden, dass man mich erkennt. Dann habe ich eben gesagt, ich heiße Martha oder sonst wie. Ja.
Daher ihre Parteinahme für die russische Seele. Daher ihr Unwohlsein im westdeutschen Wirtschaftswunderland. Und daher ihr Unbehagen heute, da Russland wieder in seiner Gesamtheit verteufelt wird, weil Putins Soldaten die Ukraine überfallen.
Dieser deutsche, dieser unglaublich selbstgerechte Anspruch auf Deutungshoheit fällt mir immer wieder auf, der Westdeutsche. Seine ungeheure Überheblichkeit. Die haben diesen absoluten Anspruch auf Deutungshoheit und hinterfragen auch gar nicht die andere Seite. Sie wissen es von vornherein und sie wissen es besser. Und sie wissen genau, wie es ist und können den Russen sagen, wer sie sind. Und sie können den Ukrainern sagen, wer sie sind und eigentlich der ganzen Welt. Also das finde ich sehr, zumindest sehr, sehr unbescheiden.
Der Antibolschewismus ist tief ins deutsche Volk eingehämmert worden und wurde im Kalten Krieg vom Tätervolk in Westdeutschland wieder aufgegriffen. Zu Gorbatschows Zeiten kurz ausgesetzt und seit Putins Überfall auf die Ukraine wieder befeuert. So jedenfalls die Sichtweise von Natascha Wodin.
Und Putin hat sehr oft gewarnt. Es wurde dann über den EU-Beitritt der Ukraine geredet, über den NATO-Beitritt und so weiter. Putin hat gewarnt, das lässt er nicht zu. Er hat ja überall schon die NATO-Grenzen. Und die Ukraine, die hat eine sehr lange Grenze, über 1000 Kilometer mit Russland. Und jetzt ist Schweden beigetreten zur NATO und dann wäre er wirklich nur noch von der NATO umgeben. Man stelle sich vor, die USA wären von russischen Truppen umgeben, was dann passieren würde. Also da wird völlig mit zweierlei Maß gerechnet, wobei ich Putin nicht entschuldige, absolut nicht. Also Angriffskrieg lehne ich absolut ab.
Was macht den Kern von Natascha Wodins Literatur aus? Was ist ihr Lebensthema? Ihr erster Roman, Die gläserne Stadt, wurde vom Verlag bereits als Versuch über das Fremdsein charakterisiert. Die Schauspielerin Martina Gedeck sieht in Wodins Literatur so etwas wie ein Gegengewicht zur Tragik ihres Lebens.
Es sind ja immer Überlebensgeschichten. Und das schwingt natürlich mit, wenn sie von sich selbst schreibt, als Kind, von ihrer Verzweiflung, auch von ihrer Heimatlosigkeit, ihrem Fremdsein in der Welt. Wenn sie schreibt davon, wie sie sich in sehr jungen Jahren sozusagen alleine durchschlagen musste, ohne Orientierung.
Davon sei sie sehr fasziniert, sagt Martina Gedeck. Die Schauspielerin ist bestens vertraut mit dem Werk Natascha Wodins. Sie war bereits an dem Hörspiel Nachtgeschwister nach dem Roman von Wodin beteiligt und sie hat die jüngsten drei Bücher für Tonträger eingelesen.
Es gibt kein Geschwurbel, kein Gedöns, kein Getue. Es ist pur, es ist klar. Es scheut nicht vor den Abgründen zurück, vor den eigenen nicht und nicht vor denen der Welt. Und das ist eine besondere Seltenheit, die Dinge so wirklich beim Namen zu nennen, sodass es auch unangenehm werden kann und nicht dem Publikum gefallen zu wollen.
In den Romanen und Erzählungen findet Gedeck auch so etwas wie Seelenverwandte und den unbedingten Überlebenswillen der Schriftstellerin.
Für mich ist Natascha Wodin eine Schriftstellerin, die, glaube ich, auch eine Zeit, so beschreibt sie es ja auch in ihrem neuesten Buch, eine Zeit lang, wenn nicht sogar bis heute, ums Überleben schreibt. Und das gibt ihre Literatur etwas Unbedingtes und etwas, man könnte sagen, was Notwendiges. Und gleichzeitig ist das gepaart mit einer großen Liebe zum Schreiben. Und ich spüre in ihren Erzählungen immer auch eine große Zärtlichkeit, die sie hat für das Leben. Das heißt, so bitter oder so hart die Stoffe teilweise sind, bleibt doch immer so etwas wie ein großes Ja zum Leben und eine Hingabe zum Leben und eine Lust auch zu schreiben und davon zu erzählen. Das ist sozusagen das Gegengewicht zur Tragik ihres Lebens.
Martina Gedeck verweist auch auf den politischen Gehalt in Natascha Wodins Literatur.
Mich hat es manchmal an Christa Wolf erinnert. Christa Wolf, die auch aus ihrer persönlichen Situation heraus immer geschrieben hat und auch immer gesellschaftspolitisch gedacht hat. Und das macht ja Natascha Wodin auch. Sie beschreibt ja unsere Welt und sie beschreibt die Brutalität unserer Welt und sie beschreibt, was die Brutalität in unserer Welt mit anderen Menschen macht.
Die Literaturwissenschaftlerin Natalia Blumbart stammt aus der Ukraine und betreut für die Literaturzeitschrift Text und Kritik die Ausgabe über Natascha Wodin im April 2024. Natalia Blumbart ordnet Wodins Literatur als Autofiktion ein. Ihre Literatur sei von vielen Tabuthemen bestimmt: Zwangsarbeit, Kindesmissbrauch, Gewalt, häusliche Gewalt. Und das Besondere darin sei,
sie erschreibt sich ihr Leben in ihren Figuren. Sie multipliziert ihre Ängste und intensiviert ihre Traumatisierung in ihren Figuren. Aber dadurch lebt und erlebt sie das, was sie in ihrem Leben zum Sterben bringen würde. Aber das hält sie im Schreiben am Leben. Schreiben verhindert das Sterben. Und ich möchte noch ein Zitat aus ihrem Roman Nachtgeschwister in diesem Zusammenhang bringen. Zitat: Ich schrieb, weil ich nicht leben konnte. Ich schrieb, um mich festzuhalten. Ich schrieb aus Angst, aus Notwehr, aus Verzweiflung.
In einem ihrer Aufsätze macht Natalia Blumbart auf ein bisher weitgehend übersehenes Kapitel in Wodins Werk aufmerksam: die Lyrik. Ein schmaler Gedichtband erschien 1987 unter dem Titel Sprachverlies. Es ist Wodins zweite Buchveröffentlichung und der einzige Lyrikband geblieben.
Der Gedichtband Sprachverlies ist ja insofern spannend, als wir hier sehr viele stilistische Momente beobachten können, die zum Teil auf Paul Celan verweisen. Auch der Titel des Bandes Sprachverlies führe ich auf den Titel Celanschen Bandes Sprachgitter, aber eben auch ein Gedicht Denk dir, in dem Wodin eben diese Mahnung formuliert, das Gebot gegen das Vergessen.
Denk dir, dass wir die Wörter vergessen werden, schamlos betrunken vom Nachtschaum der Strände. Denk dir Gesang aus den Mündern der Sterne, gelb von der Eifersucht Baudelaires und Rimbauds. Denk dir die Stimme jenseits der Wörter. Denk dir Gesang diesseits der Stimme.
Natascha Wodins Gedicht ist offenbar ein Verweis auf Paul Celans Gedicht Denk dir. Celan hatte es unter den Eindrücken des Sechstagekrieges in Israel vom Juni 1967 verfasst. Und noch etwas lässt Natalia Blumbart beinahe erschrecken vor der untergründigen Wucht von Wodins Texten. Wie soll ein 10-jähriges Kind den Verlust der Mutter begreifen?
Oft ist das Leben mit den Traumata, mit der Traumatisierung, mit Erlebnissen und Erfahrungen so unerträglich, dass der Tod da quasi als Gnade erscheint. Und so habe ich auch ihre Schilderungen des Todes ihrer Mutter, wo sie auch sehr biografisch das Ganze beschreibt. Diesen Tod hat sie als 10-jähriges Kind erlebt. Das war für sie eben Erlösung der Mutter. Und das hat mich dermaßen betroffen gemacht, dass eine 10-jährige Tochter nachträglich den Tod der Mutter als Erlösung beschreibt.
Seit rund 5 Jahren ist Wodins Literatur nun in der Welt. Überwältigend ist die Resonanz und ganz besonders sind die Reaktionen aus China. Dort wird Natascha Wodin als Hüterin des weinenden Feuers gefeiert.
Nein, ich kann mir nicht vorstellen, was ein weinendes Feuer ist. Das Hüten dieses Feuers scheint jedenfalls irgendein mystisches Schmerzensamt zu sein in China. Dann hat man mir erklärt, dass zum Beispiel auch Bücher über den Holocaust in China sehr viel gelesen werden. Das sei so etwas wie Stellvertreterliteratur für die Menschen, die selbst noch keine Möglichkeit hatten, sich mit ihrer eigenen politischen Geschichte auseinanderzusetzen oder geschweige denn darüber zu schreiben.
Aus ihrer Bibliothek holt Natascha Vodin die beiden ins Chinesische übersetzten Bücher »Sie kam aus Mariupol« und »Irgendwo in diesem Dunkel«, die beiden Bücher über ihre Mutter und ihren Vater. Vodin bewundert die ergreifende Titelgestaltung.
Das ist »Sie kam aus Mariupol«, das ist gestaltet wie eine Strafakte. Hier ist die chinesische Schrift und das ist die lateinische. Und hier oben dieses Dreieck, ne, da sieht man Ost durch. Dieses Zeichen trugen die Ostarbeiter im Lager. So geht's mir. Ich öffne das wie eine Akte. Das finde ich sehr intelligent gemacht.
Seltsamerweise ist der Titel »Sie kam aus Mariupol« auch in Deutsch auf den Einband gesetzt.
Das soll wahrscheinlich die Leser darauf vorbereiten, dass das ein deutsches Buch ist. Das ist die Lebenszeit meiner Mutter, 1920 bis 1956. Hat mich, glaube ich, auch etwas gewundert. Sie kam aus Mariupol, hier so groß steht, in Deutsch und auf Chinesisch nur so klein. Wobei ich gar nicht weiß, was das heißt. Vielleicht heißt es auch Natascha Vodin. Keine Ahnung. Ich kann es ja überhaupt nicht lesen. Ach so. Ja. Staatszugehörigkeit, ungeklärt Ostarbeiter. Das ist genau aus der Arbeitskarte meiner Mutter entnommen. Staatsangehörigkeit, ungeklärt Ostarbeiter. Ja, das steht da drin.
Das Buch über ihren Vater mit dem Titel »Irgendwo in diesem Dunkel« ist ganz ähnlich gestaltet.
Auch wieder als Akte. Und hier in diesem offenen Dreieck sieht man DP, Displaced Person. Und dann wieder die Lebenszeit meines Vaters, 1900 bis 1989. Und hier Staatsangehörigkeit ungeklärt. Hier heißt es heimatloser Ausländer. Das war er sein Leben lang, heimatloser Ausländer. Seit er in Deutschland war, und er war immerhin 40 Jahre in Deutschland, er hat immer den Status heimatloser Ausländer.
Gegen Ende unserer Begegnung möchte ich von Natascha Vodin noch etwas über den Prozess ihres Schreibens erfahren. Wie entsteht ihre Literatur?
Wenn mich jemand fragt, was ist Schreiben, dann würde ich immer sagen müssen bei mir, das Erreichen der Selbstvergessenheit. Und das ist eigentlich eine spirituelle Übung. Die Hauptarbeit besteht darin, so viel wie möglich zu vergessen beim Schreiben. Alles, was ich gelernt habe, tatsächlich spielt dann der Kopf eine Rolle, weil ich habe das ja alles, was ich schreibe, irgendwo gespeichert und das ist wahrscheinlich der Kopf. Aber ich denke in dem Moment nicht mehr und das Gespeicherte spricht von selbst oder so.
Seit der toxischen Liebe zu dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig in Vodins Roman »Nachtgeschwister« von 2009 sehr berührend, eindringlich und abgründig beschrieben, seit jenen 1990er Jahren also schreibt sie nur noch in der Nacht.
Ja, also ich habe früher, das klingt kurios, habe ich immer den Fernseher laufen lassen beim Arbeiten. Wenn ich überhaupt keine Signale von außen habe, versacke ich manchmal so im Text und verliere die Welt sozusagen. Und jetzt hier steht der Fernseher so blöd, er steht in meinem Rücken an, das geht's nicht, weil ich vor mir dieses herrliche große Fenster, die ganze Fläche zum See habe, da kann ich keinen Fernseher hinstellen. Und jetzt bin ich mehr darauf übergegangen, Musik zu hören, was ich aber auch schon früher gemacht habe. Also ich bin ja sowieso eine Melomanin, ich möchte eigentlich am liebsten immer Musik hören.
Nacht für Nacht das Warten auf die Worte, heißt es am Ende ihres Romans »Nachtgeschwister«. Auf die Worte für das, was nicht sagbar ist. Diesen Arbeitsrhythmus hat sie beibehalten.
So läuft bei mir jetzt meistens die ganze Nacht über YouTube im Hintergrund Musik. Und ich arbeite vor dieser akustischen Kulisse, die sicher auch irgendwie in meine Arbeit mit einfließt. Also die Stimmungen, die da durch die Musik geschaffen werden. Das passiert aber unmerklich natürlich.
Und die Angst, die Zerrissenheit, die Fremdheit in der Welt? Die Landschaft vor dem Fenster wirkt friedlich. Die Ruhe am stillen See ist betörend. Und Natascha Vodin schaut heute dankbar und besinnlich auf diese Welt.
Es kann mir auch jetzt noch manchmal passieren, dass mich so ein Zwangsgedanke erwischt, aber eher selten. Ich habe ja nicht mehr so viel Lebenszeit und es ist auch alles nicht mehr so wichtig, wenn ich mich verrate durch irgendwas, durch Angst oder so. Das habe ich inzwischen auch gelernt, dann verrate ich mich halt, ist alles nicht mehr so schlimm. Also das bin ich wirklich weitgehend los, obwohl ganz geht das natürlich nie weg. Das war ja eine sehr lange Erfahrung von 30, 40 Jahren. Also wirklich der allergrößte Teil meines Lebens. Das schreibt sich natürlich ein unter die Haut, ne? Ich erinnere mich an das alles noch gut, aber ich bin weitgehend ein normaler Mensch geworden. Ja.
Hüterin des weinenden Feuers, Fremd in der Welt, die Schriftstellerin Natascha Wodin von Stefan Bergholz. Der neue Erzählband Der Fluss und das Meer ist bei Rowohlt erschienen. Es sprachen Tilmar Kuhn und Eva Meckbach. Regie Stefanie Lasey, Ton Ralf Perz, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.